und wir wollen heute Abend doch auch ein bisschen lernen über dieses Thema Beziehung, vielleicht auch ein bisschen gründlicher und hilfreich nachzudenken. Natürlich ist das ein Riesenthema. Andere schreiben da dicke Bücher drüber und ich will euch ja nicht bis morgen früh hier langweilen. Deswegen muss ich mich natürlich ein bisschen begrenzen, kann nur Ausschnitte bringen, wenn einer vielleicht sagt, aber meine Situation, wie ich sie habe, die ist nicht zur Sprache gekommen heute Abend. Dann kann es vielleicht trotzdem sein, dass manche Prinzipien, die ich versuchen will zu zeigen, für dich übertragbar sind oder du kommst einfach anschließend auf mich zu und dann können wir vielleicht noch persönlich sprechen, um vielleicht eine Antwort zu finden. Und was ich heute Abend sage, versuche ich sehr allgemein über Beziehungen zu sagen. Ich werde mich also nicht konzentrieren auf Beziehung Mann-Frau zum Beispiel, sondern versuchen einfach einige Dinge sehr allgemein zu sagen, und ihr könnt das ja dann selber, könnt ihr selber denken, auch dann beziehen auf euer eigenes Leben und die Situation, in der ihr eben lebt. Und der Ausgangspunkt meiner Überlegungen, und das wird sich durch den Abend jetzt ziehen, ist immer zuerst zu schauen, wie Gott Beziehungen schafft zu uns Menschen, was Gott wichtig ist, wenn er eine Beziehung zu mir will, wie er das angeht, was er betont, was ihm wichtig ist. Das ist zunächst mal immer so meine erste Blickrichtung und dann versuchen wir das zu übertragen auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Was kann ich an diesem Punkt erstens von Gott lernen und zweitens, wie will er mir helfen, das in meine Beziehung zu übertragen? So, das wird ein bisschen so die Art und Weise sein, wie ich versuche, dieses Thema zu vermitteln. Und damit man das ab und zu ein bisschen nachlesen kann, ich bin so ein bisschen altmodisch drauf, habe so ein paar Overhead-Folien, da kann man ab und zu mal ein paar Texte nachlesen und muss ich nicht alles merken. Ja? Und der Robin, der wird uns jetzt mal hier den Anfang schon zeigen. Das erste Stichwort, schiebt das mal ein bisschen hoch, dass das vielleicht ganz oben steht. Das erste Stichwort für Beziehungen, das ich heute Abend ansprechen will, ist geben statt erwarten. Ich habe neulich ein kurzes Gespräch irgendwo gehört, da wurde eine Fernsehmoderatorin angesprochen auf ihre Ehe, die zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre lang bestand. Das hat den Interviewer erstaunt, weil er vielleicht in seinem Lebensumfeld das nicht so oft antrifft. Und er hat sie gefragt, ob es denn ein Geheimnis gibt für ihre Beziehung. Und dann sagte sie, ja, die Beziehung hat eigentlich angefangen zwischen ihr und ihrem Mann durch eine Kontaktanzeige seinerseits. Der hat irgendwo, weiß nicht, wo er die aufgegeben hatte, muss ziemlich viel Text gewesen sein. Und das hätte sie alles vergessen, bis auf einen Gedanken. Er hat gesagt, Liebe bedeutet nicht etwas zu wollen vom anderen, sondern bedeutet zu dienen. Das war ein Satz, der sie so angesprochen hat, dass sie dachte, der Mann ist es wert, mit ihm Kontakt aufzunehmen, was sie schließlich getan hat. Und sie sagt, nach 28 Jahren ist das immer noch unser Ehemotto. Ich erwarte nicht, sondern wir wollen einander dienen. So haben die es ausgedrückt. Und ich fand das sehr interessant und ansprechend, weil ich denke, das deckt sich eigentlich sehr gut mit dem, wie Gott mit uns umgeht. Ich habe mal hier drei Aussagen aus der Bibel einfach aufgeschrieben, wie Gott Beziehungen angeht. Das erste, und da muss man überdenken, Gott ist ja der Herr. Er hätte ja das Recht, Erwartungen an uns zu stellen, wenn er Gott ist. Aber hier steht etwas ganz anderes, wie Gott Beziehung angeht, nämlich nicht, hey, ich bin hier der Herr und du musst jetzt mal mich zufriedenstellen. Und du musst jetzt erstmal was bringen und dann gucke ich mal, ob ich dir gnädig sein kann. So denken manche Leute, dass Gott sei, aber das ist genau das Gegenteil, weil so kann nie Beziehung zustande kommen, wenn ich erst noch mit einer Forderung dastehe. Und so tut Gott das. Und da heißt es zum Beispiel, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Also Gott gibt etwas und hier sein Allerliebstes, seinen eigenen Sohn. Ich werde später noch erklären, warum das nötig war. Die nächste Aussage, die ist jetzt schon ein bisschen spezieller, zum Beispiel für die Ehe gemünzt, aber der Schluss von dem Satz ist mir besonders wichtig. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie gegeben. Also wiederum, Gott schafft Beziehung, indem er zunächst einmal etwas gibt, und zwar kein Kleingeld, keine Peanuts, sondern sich. Sich gibt, sich selber, sein Leben, seine ganze Existenz, all seine Vorrechte, all seine Erwartungen, all das, was er als Gott hätte ja vielleicht von uns fordern können, dreht er um und sagt, ich bin bereit zu geben. Und dann noch eine weitere Aussage, Jesus sagt einmal, was ihr vom Vater unter Berufung auf mich erbittet, das will er euch geben. Gott ist also bereit und willig zu geben, auch heute noch, nicht nur damals, als er seinen Sohn Jesus gab, sondern er gibt heute. Und schließlich hat er die Aussage noch in die Bibel schreiben lassen, geben ist seliger, das heißt so viel wie erfüllender als nehmen. So, das widerspricht wahrscheinlich in einigen Aussagen dem natürlichen Empfinden fundamental. Wir würden sagen, kriegen ist immer besser, als was zu geben. Aber ich denke, hier ist ein Denkfehler drin. Gott gibt seinen Sohn. Ich will mit ein paar ganz wenigen Sätzen versuchen zu skizzieren, warum das nötig ist. Gott ist heilig und ohne Fehler, er hat uns gemacht, aber wir Menschen sind, so wie die Bibel es nennt, Sünder, das heißt schuldig geworden ihm gegenüber. Wir haben nicht so gelebt, wie Gott das von uns erwarten dürfte. Die Konsequenz ist, dass diese Schuld zwischen ihm und uns steht und er zu Recht dafür Konsequenzen ziehen könnte zu unseren Lasten. Und diese Konsequenz ist die ewige Trennung von ihm, der ewige Tod, die Verdammnis. Das ist eigentlich das, was Gott als heiliger Gott uns als Konsequenz präsentieren müsste, wenn er konsequent handeln würde, so wie es seiner Heiligkeit entspricht. Und da ersinnt er, wenn ich das mal so menschlich ausdrücken kann, einen Ausweg, indem er sagt, ich gebe ein Opfer an der Stelle von Menschen. Ich lasse meinen Sohn ans Kreuz schlagen, dass er die Schuld der Menschen trägt an ihrer Stelle, damit jeder, der das für sich persönlich im Glauben in Anspruch nimmt, glaubt, Jesus, du hast das aus Liebe auch für mich getan, diese Konsequenz nicht selber tragen muss. So weit geht Gott. Er hatte es menschlich gesprochen nicht nötig. Er hätte von uns erwarten können und er gibt. Das ist das Erste, was ich von Gott lernen will. Geben statt erwarten. Und wir gucken mal ein bisschen, was wir vielleicht auf unsere menschlichen Beziehungen übertragen, jetzt daraus lernen können. Erstens, suche nicht dein Bestes, sondern das Beste des anderen. So hat Gott es gemacht. Er hat nicht sein Bestes gesucht, sondern dein Bestes, mein Bestes, indem er das ultimative Opfer gebracht hat. Ich sage immer wieder, als wir verlobt waren, meine Frau und ich, haben wir ein Ehebuch halb gelesen. Ich weiß nicht, warum wir nicht mehr gelesen haben, war halt so. Aus diesem Buch habe ich alles vergessen, außer drei Dingen. Es war quadratisch, aber nicht praktisch gut, sondern rosa, das war ja auch noch. Und eine Aussage habe ich mir nur gemerkt. Und die hieß, Liebe ist nicht Gefühl, sondern der Entschluss, das Beste des anderen zu suchen. So, der Satz, der hat uns hat mich inspiriert und ich habe es jetzt, in Kürze haben wir Silberhochzeit, 25 Jahre versucht zu praktizieren. Mit welchem Ergebnis, könnte er nachher meine Frau fragen, die kann das besser beantworten als ich. Also Gott, suche nicht dein Bestes, deinen Vorteil, deinen Nutzen, sondern das entscheide dich, das Beste des anderen zu suchen. Das kann in Kleinigkeiten geschehen, zum Beispiel, was machen wir heute Abend? Oder welches Möbelstück wählen wir wohl? Oder welche Farbe bekommt diese Wand? Oder Wenn es darum geht, eine Gefälligkeit zu tun, dann will ich mich erstmal nicht hinsetzen, mich bedienen zu lassen, sondern, darf ich es mal so ganz altmodisch ausdrücken, ein Diener für das Beste meiner Frau zu sein. Ein sehr gutes Prinzip, das uns gar nicht arm macht, sondern Liebe macht ja erfinderisch, da kannst du deiner Fantasie unendlich freien Lauf lassen, wenn es darum geht, für den anderen etwas Gutes zu suchen. Zum Beispiel für den Arbeitskollegen, der dich nervt, der dir Schwierigkeiten macht. Überleg doch mal, wie du ihm Gutes tun könntest. Du wirst absolutes Erstaunen ernten, wenn du plötzlich konsequent versuchst, ihm was Gutes zu tun. Denn Freude machen macht Freude und es macht Freunde. Wir werden nicht arm, wenn wir anderen Gutes geben. Im Gegenteil, wir sind die Bereicherten. Aber erwarte keinen kurzfristigen Erfolg. Wir sind ja so Menschen, die immer in unserer heutigen Zeit, muss ja alles schnell gehen, gell? Eine schnelle Lösung, die muss sofort funktionieren. Das funktioniert in Beziehungen so aber nicht, weil Menschen keine Maschinen sind. Das braucht manchmal Zeit. Aber Gott hat sich auch viel Zeit gelassen und Gott ist sehr geduldig und zeigt uns seine Liebe so nachhaltig, so treu, so unaufhörlich, bis er schließlich mit dem steten Tropfen meinen Stein meines Herzens ausgehöhlt hat und er schließlich sein Ziel erreicht hat bei mir. Ich lese gerade ein Buch, es ist eigentlich kein christliches Buch, und da hat einer erzählt, er hätte einen Vortrag gehalten und ein Mann sei zu ihm gekommen und hat gesagt, weißt du, die Liebe zwischen mir und meiner Frau, die funktioniert nicht mehr. Und dann sagt ihm der Redner, okay, dann liebe sie. Er sagt da, du hast gerade nicht richtig zugehört. Die Liebe zwischen meiner Frau und mir funktioniert nicht mehr. Die Gefühle sind weg. Es ist nicht mehr so wie am Anfang. Er sagt, okay, liebe sie. Hey, der andere regt sich schon langsam auf. Hörst du mir überhaupt zu? Ich habe dir deutlich gemacht, die Liebe zwischen mir und meiner Frau ist kaputt. Ja, sagt er, okay, liebe sie. Und ehe der dann richtig explodieren konnte, hat er ihm etwas erklärt. Schau, was du verloren hast, sind Gefühle. Das ist Fakt. Deine Frau vielleicht auch. Aber Liebe ist ein Entschluss. Liebe ist ein Tu-Wort. Liebe, sie, ist ein Verb, ein Tätigkeitswort. Also hier wirst du herausgefordert, etwas zu machen. Weil ich das von Gott lerne. Er gibt, statt zu erwarten. Wenn du erwartest von anderen Menschen, dann kannst du warten, wie man sagt, bis zum Nimmerleinstag. Geben statt erwarten, das ist das erste Prinzip, das Gott uns lehrt. Und wenn wir so leben, dass wir bereit sind zu geben, dann gibt uns das, zweite Folie, erste Hälfte, die Voraussetzung für etwas Zweites, was ganz wichtig ist. Was wir dem anderen nämlich zu geben haben, ist Vergebung. Beziehungen leben von Vergebung. Das wird sich niemals ändern auf dieser Welt. Zwischen mir und Gott geschieht Schuld, da allerdings nur einseitig von mir. Er wird nie schuldig an mir, aber zwischen Menschen geschieht Schuld. Fangen wir mal an wiederum an dem Verhältnis zwischen Gott und Mensch. Unsere Schuld vor Gott, schieb mal ein bisschen höher, vielleicht zunächst ein paar, ehe ich die Bibelverse lese, eine kleine Vorbemerkung. Unsere Schuld vor Gott besteht in erster Linie zunächst einmal darin, dass wir selber die Herren unseres Lebens sind und ihn nicht Herr unseres Lebens sein lassen. Viele Menschen, wenn sie über Sünde nachdenken, denken an Bankraub und Mord und Ehebruch. Das sind Sünden, ohne Zweifel. Das ist überhaupt nichts Gutes. Aber das ist nicht die Wurzel. Die Wurzel der Schuld zwischen Gott und Mensch ist, dass der Mensch Gott den Platz raubt, den Gott in unserem Leben rechtmäßigerweise als unser Schöpfer beanspruchen kann. Und aus dieser Haltung, wo Gott ein Platz zugewiesen wird, wie es dem Menschen passt, ja, ich bete zu Gott, wenn ich gerade mal ein Problem habe, und dann soll er gefälligst tun, was ich von ihm erwarte. Aus dieser Haltung heraus kommen viele moralische Vergehen, wie böse Gedanken und böse Worte, die ja in Beziehungen eine große Rolle spielen. Lüge und Betrug und sexuelle Unmoral. All das können Folgen dieser Haltung sein. Und das muss sich Gott bieten lassen für uns. Das schaut er jeden Tag auf diese Erde an. Und begegnet uns mit einem einzigartigen Konzept. Ich lese mal wieder drei Aussagen der Bibel vor. Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Doppelpunkt. Und er erklärt das erste Gute, das er für uns getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt. Der nicht sagte, du kannst sie abarbeiten, du kannst sie wieder ausgleichen durch gute Taten, sondern der vergibt. Vergeben heißt, dass er eine Sache nicht mehr zwischen mir und ihm stehen lässt und dass mein Verhalten, mein falsches Verhalten, seine Beziehung zu mir nicht belastet. Das heißt, Gott ist fortwährend bereit zu vergeben. Die Maimuna hat uns vorhin im Bibelvers zitiert, das ist sogar ein Nachbarvers von dem, den ich hier aufgeschrieben habe. Als wir noch Gottes Feinde, das heißt von ihm fern waren, hat Gott durch den Tod seines Sohnes die Feindschaft überwunden. Gott kommt uns entgegen. Er hätte erwarten können, dass ich bei ihm zu Kreuze kriech und ihn anflehe, irgendwie eine Beziehung zu ihm wieder möglich zu machen, aber er kommt mir entgegen. Oder es gefiel Gott, durch Jesus alles mit sich zu versöhnen. Gott schafft Versöhnung. Gott tut den ersten Schritt. Ist nicht manchmal so, wenn wir, wie wir neudeutsch sagen, Stress haben mit jemand anders, dass jeder wartet, dass der andere anfängt und sagt, es war nicht so okay und sich entschuldigt? Und da ist Gott völlig anders. Er tut den ersten Schritt. Als ich mich beschäftigt habe mit dem Thema, dachte ich, und das möchte ich dich auch mal bitten zu tun, ich habe mir das versucht, einfach mal vorzustellen, so vor meinem inneren Auge. Das Kreuz mir vorzustellen, das auf dem Hügel vor Jerusalem steht. Und da hängt Jesus, misshandelt, von Gott verstoßen, gekreuzigt, und dem Tod hingegeben, da hängt er. Und während ich mir das betrachte, diese fürchterliche Szene, mir vielleicht vor, unter dieses Bild den Satz zu schreiben, das tut er wegen mir. Und wenn ich der einzige Mensch auf dieser Welt gewesen wäre, der je gegen Gott gesündigt hätte, er hätte das gemacht. Gott tut den ersten Schritt. Und er hat mal gesagt, und wenn wir unsere Sünde bekennen, dann tut Gott nichts lieber, als unsere Schuld zu vergeben. Da diskutiert er nicht mit uns, da stellt er uns keine Bedingungen, sondern er vergibt. Gott schafft Beziehung zwischen dem Menschen und mir, zwischen ihm und dem Menschen. Gott schafft Beziehung zwischen ihm und dem Menschen, indem er Vergebung anbietet, obwohl wir an ihm schuldig geworden sind. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Aber er bietet mir Vergebung an. Er sagt, schau, ich bin am Kreuz gestorben, damit Vergebung möglich wird. Das bringe ich dir alles entgegen. Gott geht in Vorleistung ungeahnten Maßes. Und erwartet von mir nur eines, dass ich meine Schuld zugebe und es ihm sage. Und er hat gesagt, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. So schafft Gott Beziehungen. Er vergibt. Switchen wir um auf die Beziehung Mensch-Mensch und gehen ein bisschen weiter. Nur bis hierher. Das Erste, das ich erwähnen will, vielleicht ist, was später kommt, noch wichtiger, aber fangen wir mal damit an. Der andere braucht meine Vergebung. Nun, Menschen werden an mir schuldig, an dir sicher auch. Und die Situation, die können wir natürlich lösen, indem wir
auf stur stellen,
ja, Hände verschränken und sagen, so, jetzt will ich doch mal gucken, wann der sture Bock das endlich einsieht und mal wieder was unternimmt, um seinen Schaden wieder gut zu machen. Ich kann aber auch anders reagieren und das ist für Beziehungen wesentlich heilsamer. Ich kann von Gott lernen, der mir entgegengeht und der den ersten Schritt tut und ich kann lernen, durch Gottes Hilfe dem anderen zu vergeben. Was bedeutet denn das? Vergeben. Vergeben heißt, ich halte mein Herz für den anderen offen, obwohl er das getan hat. Das ist ein Wesensmerkmal von Vergebung. Ich halte mein Herz offen für den anderen, obwohl er das gemacht hat. Das heißt auch, ich gebe dem anderen noch eine Chance. Ich schreibe nicht ab. Ich schließe die Tür nicht. Ich gebe ihm eine Chance für unsere Beziehung. Und Vergebung bedeutet auch, dass ich mein Handeln nicht bestimmen lasse vom Fehler des anderen. Denn wenn ich mein Handeln bestimmen lasse von den Fehlern des anderen, dann gibt es nur eins. Rache oder Vergeltung oder wie du mir, so ich dir. Oder alttestamentlich könnte man sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Genauso hat Gott nicht gehandelt und deswegen konnte Beziehung entstehen zwischen ihm und uns. Und das gibt er uns zum Vorbild. Und sagt, schau, ich will dir helfen, meine Vergebung für dich in Anspruch zu nehmen, zu erleben, wie sehr ich dich liebe. Und dann will ich dich an die Hand nehmen und dich befähigen, dort zu vergeben, wo du das aus dir selber gar nicht kannst. Wenn Gott mir so entgegengekommen ist, dass er mich gesucht hat, obwohl ich der Schuldige war, wo er das Äußerste gegeben hat, indem er sich ans Kreuz nageln ließ, um die Beziehung zwischen ihm und mir möglich zu machen. Wenn er das für mich getan hat, welches Recht habe ich, den anderen zu hassen? Welches Recht habe ich dann, einen anderen Menschen abzuschreiben? Denn du darfst eines nicht vergessen, nachtragen ist eine schwierige Arbeit. Ich habe das Buch bewusst mal so geschrieben. Nachtragen, das heißt, ich trage jemandem anderen etwas hinterher. Nimmst mal so einen Kartoffelsack, ja? Ja, starker Mann, kein Problem, 50 Kilo heben wir hoch. Aber trag das mal 500 Meter, dann reden wir wieder. Ich war mal an so einer Mühle bei Mark Gröningen, da gibt es jedes Jahr so ein Mühlenfest, da machen sie Wettbewerbe, Mehlsack tragen. Sonderbarer Sport, aber war interessant, ja. Da kriegen die einen Doppelzentner Mehl auf den Rücken und dann müssen sie eine bestimmte Strecke laufen und wer am weitesten kommt, hat gewonnen. Das ist eine harte Arbeit. Die sind riesenfroh, wenn sie das Ding loskriegen. Und wenn du anderen etwas nachträgst, wer ist denn dann der Gelackmeierte? Wer ist denn der Belastete? Wer hat's denn schwer? Der, der vorausläuft oder der, der hinterherläuft? Immer du. Oder wenn ich etwas übel nehme, da sagen wir manchmal, das nehme ich jetzt aber übel, dann nehme ich übel in mein Leben auf. Ich nehme etwas Schlechtes in mein Leben. Und weil Gott das weiß, hat er das Prinzip der Vergebung geschaffen, hat es uns vorgelebt, hat es uns angeboten für unser Leben und sagt, schau, das ist das Konzept, das funktioniert zwischen Menschen. Dabei will ich dir helfen. Jemand anderes etwas übel nehmen, ist immer übel für dich. Das vergiftet dein eigenes Herz. Und schau, solche Menschen sind kleinlich. Wir sind als Menschen oft so kleinlich. Wenn du manchmal so auf Distanz gehst und du mal überlegst, was werfe ich meinem Mitmenschen eigentlich vor, dann sind das nicht immer, aber oft viele Kleinigkeiten, die es eigentlich gar nicht wert sind, dass man deswegen so ein Terz macht. Wir sind oft so kleinlich. Und kleinliche Menschen, denen fehlt Größe. Wenn wir immer nur rechnen und addieren und unsere Rechnung kommt immer raus, die Schuld des anderen mir gegenüber, ist größer als meine Schuld dem anderen gegenüber. Wir sagen, naja, ich bin ja auch nicht ohne Fehler, aber du solltest mal die Liste sehen, die ich dir präsentieren könnte über die Fehler meines Arbeitskollegen oder meines Nachbarn. Da wird ja ganz deutlich, wer der Schlimmere von uns beiden ist. Wenn du so rechnest, dann bist du kleinlich und hast gar keine Größe in deinem Leben. Natürlich müssen wir eines bedenken, echte Versöhnung kann erst dann geschehen, wenn mein Gegenüber auch seine Schuld einsieht. Sonst bleibt ja die Beziehung immer ein Stück begrenzt, weil ja ein Schatten auf unserer Beziehung liegt. Aber wenn ich das Prinzip der Vergebung lebe, dann halte ich mein Herz offen und dann gebe ich dem anderen eine Chance. Und dann lasse ich nicht sein Fehler mein Handeln bestimmen nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Wir kommen jetzt noch zu einem weiteren kurzen Gedanken beim Thema Vergebung ist, ich brauche auch Vergebung. Wie sehr ist uns das eigentlich klar? Das sehen wir schon in den Kinderzimmern, da ist immer der andere schuld. Wir haben zwei Kinder, sind inzwischen keine mehr, die haben sich als Kinder auch gestritten. Und dann haben wir andere Kinder beobachtet, die haben sich auch gestritten. Und manchmal, wenn du als Erwachsener stehst, da könntest du verrückt werden, über was sie sich streiten. Und immer ist der andere schuld, immer. Zum Glück sind wir ja erwachsen, gell? Wir sind ja weise, wir gehen ja ganz anders mit sowas um. Und natürlich sind wir immer sehr objektiv und wir sagen immer, ja, es stimmt, ich habe auch sehr viel Fehler. Und steht hier, leider sind wir manchmal wie große Kinder. Und wir begreifen so oft nicht, dass wir Vergebung brauchen. Vergebung beginnt damit, dass ich nicht meine Fehler anfange aufzurechnen gegen die Fehler des anderen, weil bei deiner Rechnung immer rauskommen wird, der andere ist schlimmer wie ich. Der hat mehr Schuld an unserer Beziehungskrise als ich. Wenn du so anfängst, kommst du nie zu dem Punkt, dass du bereit bist, um Vergebung zu bitten. Und beurteile deine Fehler auch nicht nach deinem eigenen Empfinden. Es gibt so ein Schlüsselerlebnis für diesen Gedanken, den haben meine Frau und ich mal erlebt. Ich hatte einen Scherz gemacht meiner Frau gegenüber, den sie gar nicht lustig fand. Ich fand ihn tierisch lustig, wie man sagt. Ich habe mich köstlich amüsiert über meinen Scherz und konnte überhaupt nicht verstehen, dass sie so humorlos ist, dass sie sich geärgert hat über mich. Konnte ich nicht verstehen. Ja, manchmal sind Männer so. Oder wenigstens ich. Und dann sprach ich mit meiner Frau und sie sagte, dieser Scherz war nicht angemessen. Und ich sagte, stell dich doch nicht so an, mal ab und Spaß. Ja, sagt sie, für dich, aber nicht für mich. Und da habe ich was begriffen. Es ist nicht entscheidend, wie lustig ich was finde, sondern die Frage, ob mein Gegenüber das auch noch lustig findet oder ob ich den anderen vielleicht kränke mit dem, was ich für den Witz des Jahres halte. Beurteile also dein Verhalten nicht nach dem, wie du's findest, sondern hör mal richtig hin, wie ist das für den anderen? Weil der tickt anders wie du, der empfindet anders wie du, er ist anders geprägt wie du, er verbindet mit dem, was er erlebt, andere Erinnerungen wie du. Und deswegen ist so wichtig, beim Vergeben nicht nach meinem Empfinden zu beurteilen, sondern nach den Empfinden des anderen. Und sehr oft ist unser Stolz die Ursache dafür, dass wir nicht fähig sind, um Vergebung zu bitten. Denn um Vergebung zu bitten, fordert von mir, vom hohen Ross runterzusteigen und zu sagen, ich hab's falsch gemacht. Ich erinnere mich aber an eine Situation, die hat mir eine Weile zu kauen gegeben. Da war in unserer Gemeinde zwischen einer Frau und mir, sage ich mal, etwas vornehm, eine atmosphärische Störung. Ja? Und das hat man halt gemerkt. Und eines Tages habe ich gedacht, und ich dachte, fühlte mich noch gut dabei, habe gedacht, also ich pack den Stier jetzt bei den Hörnern, das müssen wir doch mal klären. Bin hin und dann habe ich etwas getan, was mir sehr schwer fiel. obwohl ich, wie üblich, überzeugt war, sie hätte mindestens so viel Fehler gemacht, habe ich gedacht, naja, dann gehe ich mal einen sehr christlichen Weg und ich entschuldige mich zuerst. Habe ich auch gemacht. Dann habe mich zurückgelehnt und gedacht, jetzt muss sie ja was sagen. Dann sagt sie, ja, das habe ich dir schon lange verziehen. Ich saß immer noch ganz entspannt und dachte, jetzt muss ja von ihr kommen, ne? Was habe ich jetzt wohl erwartet? Dass sie sagt, Michael, ich habe auch nicht alles richtig gemacht. Es sind vielleicht 10 Jahre vergangen seither. Und der Satz ist nie gefallen. Und da fühlst du dich als Mann etwas, ich will es ja höflich ausdrücken, blöd. Blöd. Du hast dich gedemütigt, du hast dich erniedrigt, du bist auf den anderen zugegangen, du hast gesagt, ich gehe den ersten Schritt, ich sage zuerst, es tut mir leid, und dann lässt sich der andere ins Leere laufen. Aber das ist das Problem des anderen. Das ist nicht mehr mein Problem. Ich muss mit meiner Schuld in Ordnung kommen. Und wenn Vergebung geschieht, können wir zum dritten Prinzip übergehen, was Gott unter Beziehung versteht, und das ist Vertrauen. Gott schafft Beziehungen oder lässt Beziehungen erfüllend werden durch Vertrauen. Wo Schuld nicht geregelt ist zwischen Menschen, kann kein Vertrauen wachsen. Es geht nicht. Wenn wir Dinge unter den Teppich kehren wollen, dann wird Vertrauen niemals wachsen können. Da kannst du dich belügen, wie du willst. Es geht nicht. Wo Dinge nicht geklärt sind zwischen dir und deinem Gegenüber, wächst kein Vertrauen mehr. Das geht nicht anders. Und die Frage ist, ob ich eine Beziehung erfüllend gestalten will, die immer Vertrauen beinhaltet. Es kann keine gute Beziehung sein, wenn ich dem anderen immer so Zweifeln gegenüberstehen muss, so Fragezeichen setzen muss und überlegen muss, meint er das jetzt so und was soll ich jetzt damit anfangen und naja, der macht jetzt Worte, aber was ist wirklich dahinter? Wo Schuld vergeben ist, da kann Vertrauen entstehen, sonst bleiben Mauern, die jeder spürt. Mauern zwischen Ehepartnern, Mauern zwischen Eltern und Kindern, Mauern zwischen Nachbarn, Mauern zwischen Arbeitskollegen, Mauern zwischen Menschen in einer christlichen Gemeinde. Gott schafft Vertrauen, indem er die Schuld ausräumt, die zwischen ihm und mir steht, in dem Fall immer einseitig. Ja, Gott muss sich bei mir nicht entschuldigen. Und dadurch kann Vertrauen wieder entstehen, indem ich sage, Gott, danke, dass du mir all das vergibst, was ich da gemacht habe. Und da habe ich wieder ein paar Bibeltexte aufgeschrieben, schieb das, sei so gut, wieder mal ein bisschen höher. Zunächst mal Gottes Wort, hier, das Gottes Wort, die Bibel, die ist vertrauenswürdig. Und was er verspricht, ist absolut tragfähig. Das habe ich jetzt 37 Jahre und 9 Monate ausprobiert. So lange ist es her, dass ich mein Leben brutto in Gottes Hand gelegt habe. Und das sind Aussagen wie zum Beispiel, das hängt auch übrigens da hinten an unserer Wand, das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er sicher. Ich kann, wenn Schuld zwischen mir und Gott bereinigt ist, wieder lernen, ihm zu vertrauen. Ich kann niemandem vertrauen, mit dem ich von mir aus nicht ins Reine gekommen bin. Es geht nicht nur darum, dass ich dem anderen vergeben muss, sondern Vertrauen kann auch dann nicht wachsen, wenn ich nicht bereit bin, meine Schuld einzusehen und sie zu regeln. Gottes Wort ist wahr und zuverlässig. Für immer gilt, sagt einer, was du entschieden hast. Gott ist vertrauenswürdig und er will, dass du lernst, ihm zu vertrauen. Aber wenn Schuld zwischen ihm und dir steht, kannst du nicht Vertrauen fassen in Gott, weil eine Mauer zwischen ihm und dir ist. Weil da eine Hypothek zwischen ihm und dir steht. Du kannst nicht anfangen, Gott zu vertrauen, wenn die Schuldfrage nicht gelöst ist. Das ist auch in jeder menschlichen Beziehung so. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich habe gebetet, aber Gott hat meine Gebete nicht beantwortet, in Klammer, so wie ich ihm das diktiert hatte, Klammer zu. Und deswegen bin ich von ihm so enttäuscht. Ja, sie haben angefangen, wollten Gott vertrauen, wollten von Gott irgendwas haben, aber sie hatten was Entscheidendes übersehen. Erst muss die Schuldfrage gelöst sein. Ich kann niemandem vertrauen, ich kann keine Vertrauensbeziehung aufbauen, wenn ich meine Schuld nicht ordne. Das geht nicht. Wer aber Gott die Wahrheit sagt über seine eigenen Fehler und über seine Ängste, der erntet nicht Ablehnung, sondern offene Arme. Ich bin froh, dass ich Gott vertrauen kann, selbst dann, wenn ich ihm Dinge berichten muss, die alles andere als ein Ruhmesblatt für mich sind. Da steht einmal ein Text in einem neutestamentlichen Brief. Da geht es um ein bestimmtes Thema, nämlich wenn ich nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll, aber das können wir übertragen auf alle anderen Themen. Wenn aber jemand unter euch an, in diesem Falle Weisheit, kannst du egal einsetzen, was du willst. Wenn du an irgendetwas Mangel hast in deinem Leben, in irgendetwas, was ein vernünftiges Leben angeht, dann darfst du das von Gott erbitten, der allen gerne und ohne Vorwurf gibt. Das finde ich so toll, dass wenn ich zu Gott komme und sage, Gott, ich kann dem anderen nicht vergeben, das fällt mir sehr schwer, da macht mir Gott keine Vorwürfe. Wenn ich zu Gott sage, ich habe Angst, dann macht mir Gott keine Vorwürfe. Wenn ich Gott sage, ich kann irgendwas nicht, dann macht er mir keine Vorwürfe. Wir dürfen wahr werden vor Gott. Und so wächst Vertrauen. Ich werde wahr. Ich mache mich verletzlich, indem ich die Tür öffne und sage, so ist es wirklich. Und da laufe ich bei Gott nie ins Leere, das nutzt Gott nie aus, sondern begegnet mir wie ein Vater. Und das gilt auch für zwischenmenschliche Beziehungen. Wer ehrlich über Schwächen und Fehler und Ängste berichtet und sich verletzlich macht, der kann Vertrauen schaffen. Wer eine Lüge lebt, wer sich verschließt, wer nicht sich mitteilt, wie es ihm innerlich geht, wie will der eine Vertrauensbeziehung schaffen? Wahr zu werden ist natürlich ein Wagnis. Ich weiß ja nie, wie der andere jetzt reagiert. Ich habe in meinem Leben wahrscheinlich schon hunderte von Gesprächen mit Menschen geführt und darunter waren viele Gespräche, wo Menschen auch ihrem Herzen Luft gemacht haben über ihre Schuld. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch lebhaft, saß ein junger Mann vor mir, nicht aus unserer Gemeinde, und der hatte seitenweise Zeug aufgeschrieben, die sein Gewissen belasten. Es waren die übelsten Sachen dabei. Und das hat er mir alles erzählt. Es war nicht schön. Und als er mit seinem ganzen Bekenntnis fertig war, lehnt er sich zurück und sagt, was denkst du jetzt von mir? Wahrscheinlich hat er gedacht, dass ich entsetzt den Kopf schlitze und sage, also, weißt du, ich bin ja auch nicht ganz ohne Fehler, aber so ein übler Bursche wie du ist mir noch nie untergekommen. Das hat er wahrscheinlich erwartet. Ich habe ihm gesagt, weißt du, ich habe nicht gedacht, dass es nochmal einen auf der Welt gibt, der so schlecht ist wie ich. Wenn wir uns öffnen, dann ist das natürlich schon ein Wagnis. Wenn ich Gott gegenüber offen werde, ehrlich werde, ist das kein Wagnis. Er erwartet mich, er wartet ja gerade darauf. Er liebt mich ja. Und du kannst Beziehungen nicht leben, wenn du nicht offen wirst. Wenn du nicht wahr wirst. Wenn du den anderen nicht in dein Herz schauen lässt. Komm später bei dem Thema Kommunikation zum Schluss nochmal darauf. Es ist so wichtig, Vertrauen zu haben. Und du kannst Vertrauen nicht aufbauen mit einem anderen Menschen, wenn du ihm nicht Vertrauen entgegenbringst. Es ist wichtig, dass du den ersten Schritt machst und sagst, schau, ich will dich mal in mein Herz schauen lassen. Ich will dir zeigen, wie es mir geht, wie ich denke, wie ich fühle, wie mein Alltag ist. Was da innerlich abgeht, das will ich dir zeigen. Vertrauen aufbauen geht nie, indem der andere den ersten Schritt macht, sondern indem du dein Herz öffnest. Und genau das macht Gott. Er gibt uns auch einen Blick in sein Herz. Auch wenn viele von euch die Geschichte schon kennen, ich will trotzdem eine Kleinigkeit aus meinem Leben erzählen. Viele wissen, dass ich aus einer sehr chaotischen Familiensituation komme, mit Scheidung und Drogen und Alkohol und Gefängnis und all das. Das ist mein Hintergrund. Nicht mein ganz persönlicher, aber der meiner Eltern. Familie war kaputt und zerrissen. Mutter lebt in Kalifornien seit 45 Jahren und wir hatten viele Jahre gar keinen Kontakt und das Leben war nicht schön. Bis eines Tages sie etwas erlebt, so ähnlich vielleicht wie die Maimuna, sie begegnet Jesus. Sie bekommt eine lebendige Beziehung zu Gott, sie erlebt, wie Gott ihr ihre Schuld vergibt. Und dann merkt sie, dass sie mit jemandem auch unter anderem noch mit jemandem in Ordnung kommen muss. Das war ich, ihr Sohn. Wir kamen wieder in Kontakt und ich stellte fest, dass sie mit Jesus lebt. Ich hatte dieses Leben inzwischen mit Jesus auch begonnen. Und da mussten Dinge geregelt werden zwischen ihr und mir. Da war Schuld, schwere Schuld. Die musste ausgesprochen werden. Und dann musste Vergebung zugesprochen werden. Und dadurch konnte wieder Vertrauen entstehen. Letzte Woche haben wir lange miteinander telefoniert und meine Mutter hat mir ein wesentliches Problem geschildert von sich und jetzt darf ich manchmal ihr Seelsorger sein. Es ist ein Vertrauensverhältnis entstanden, dass wir offen, ungeschützt, ohne Angst miteinander reden können. Vergebung schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist immer Vorleistung. Vertrauen braucht Mut, ist Risiko. Wer weiß, was der andere damit macht, wenn ich ihm Vertrauen entgegenbringe. Aber ohne wer nicht wagt, sagt man, der nicht gewinnt. Und Vertrauen führt uns dann zum Letzten, was ich heute Abend ansprechen will. Und das nennt man neudeutsch Kommunikation. Und weil das so ein abgedroschenes Wort ist, habe ich es mal ein bisschen anders formuliert. Und zwar etwas sagen, statt viel zu reden. Ich muss kurz erklären, was ich darunter verstehe. Ja? Da hat, glaube ich, einer noch nicht begriffen, dass die WM schon vorbei ist. Gell? Der übt immer noch. Vielleicht übt er schon für 2012. Ha? Ach, der Schwabenstreich ist das. Ach ja, genau. Ach ja, da kann man auch nicht vergeben. Gell? Und es ist kein Vertrauen in der Stadt. Schlimme Sache. Okay. Etwas sagen, statt viel reden. Wisst ihr, man kann ja ganz... Oh, mach mal die Fenster zu. Den Schwabenstreich brauchen wir gerade nicht. Man kann ja unheimlich viel Worte machen und ist nichts gesagt. Hab das auch schon erlebt, da hast mit jemand geredet, der hat dich zugetextet und am Strich wolltest du mal zusammenfassen, was hat er eigentlich gesagt? Und es war Stroh und zwar von der leeren Sorte. Nichts gesagt. Gott hat uns Menschen geschaffen nach seinem eigenen Vorbild. Und das bedeutet, er gab uns Gefühle. Er gab uns einen Willen, er gab uns einen Verstand, um Entscheidungen zu treffen und er machte uns fähig zur Kommunikation. All das geht im Tier ab. Es hat keinen Willen, mit dem es sein Leben planen kann. Es hat keinen Verstand, um Entscheidungen zu treffen und es kann nicht kommunizieren, wie wir das tun. Aber Gott kommuniziert, Gott spricht mit uns. Zum Beispiel hier dieser Satz. In der Vergangenheit hat Gott oft durch die Propheten gesprochen. Das heißt, durch das Alte Testament hat Gott sehr viel gesprochen. Und er hat uns dabei einen Blick in sein Herz gegeben. Das finde ich immer wieder so erstaunlich, wenn ich die Bibel lese. Gott legt sein Innerstes offen auf den Tisch und sagt, so bin ich, so denke ich, so will ich, so fühle ich. Und Gott spricht auch nonverbal, ohne Worte, durch eine gewaltige Tat. Das ist der zweite Bibeltext. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, der am Kreuz für uns stirbt. Da spricht Gott. Gott macht also nicht nur Worte, sondern Gott spricht auch durch die Tat. Gott spricht. Aber Gott spricht nicht nur, sondern Gott kann auch schweigen und zuhören. Er macht uns Mut, mit ihm zu sprechen. Ich darf ihm alles sagen. Dieser Gott, auf den darf ich mein Vertrauen setzen und, so heißt es hier, schüttet euer Herz vor ihm aus, denn Gott ist unsere Zuflucht. Ich darf mein Herz vor Gott ausschütten. Ich muss vor Gott keine gekünstelten Gebete rezitieren. Ich darf offen mit ihm reden, wie es mir ums Herz ist. Ich will nicht vergessen, dass er Gott ist. Ja, ich werde nicht unangemessen mit ihm sprechen. Aber ich darf offen mit ihm reden und muss ihm nichts vormachen. Er weiß es ja eh, wie es bei mir aussieht. Gott redet über sich, Gott redet über seine Person, über seinen Charakter, über seinen Willen, über seine Erwartungen, über seine Gefühle mir gegenüber. Er redet mit mir und gibt mir seine Versprechen. Und dann wartet er auf Antworten. Und er macht uns Mut, dem zu vertrauen, was er sagt. Gott redet und Gott hört. Ich glaube, das ist in unserer Zeit etwas, was wir ganz neu lernen müssen, zu reden. Wir machen viele Worte. Wir reden viel, aber wir müssen vielleicht lernen, etwas zu sagen. Wahrheiten zu sagen über uns, Substanzielles zu sagen. Wir haben so viel Smalltalk, dass wir darin schier ersticken. Wie wenig reden wir ehrlich miteinander, offen, wahr. Und das andere müssen wir vielleicht auch neu lernen, nämlich hören lernen. Wir hören anderen zu, aber oft mit zwei offenen Ohren. Gell? Nicht nur mit einem offenen Ohr. Nach dem Motto, da rein und da geht's schon wieder raus. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, denen habe ich abgespürt, die warten nur, bis ich Luft hole, dass sie reden können. Die hören mir gar nicht zu. Es macht keinen Spaß, mit so Leuten zu reden. Zuhören zu können, wie ein anderer fühlt, wie ein anderer denkt und was er wirklich sagen will. So wichtig. Und ich bin so froh, dass Gott das tut und es mir vormacht. Übertragen das nochmal kurz auf unser Leben. Also ich habe gesagt, Gott redet über sich. Ja, über seine Person, seinen Charakter, seinen Willen, seine Gefühle, seine Erwartungen. Gott will uns auch gerne beraten. Das heißt, er will uns Hilfestellung geben für unseren Alltag. Er sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du gehen sollst. Ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. So, Gott ist da. Der redet mit mir über das, was entscheidend ist. Und was lerne ich jetzt davon? Man redet oft vom Schweigen der Männer. Gibt's ein Buch, das Schweigen der Männer. Männer haben da noch mehr Probleme wie Frauen, aber ich glaube, es ist nicht nur ein Männerproblem. Schweigen ist ein belastender Faktor. Viele Menschen haben nicht gelernt, über ihre Gefühle zu sprechen. Aber für eine Beziehung ist das wichtig. Ich darf Gott bitten, Herr, hilf mir zu reden, mit dir offen. Ich habe schon viele Leute beten hören und habe immer gedacht, bei manchen gedacht, die spielen jetzt gerade Theater, die formulieren Worte, mit denen sie denken, dass Gott zufrieden ist, aber sie reden über nicht das, über das, was ehrlich in ihrem Herzen ist. Und wenn sie mit Gott schon so reden, wie reden sie dann wohl mit ihrem Nächsten? Machen sie da auch so viel Theater? Reden sie da auch so wie um den heißen Brei herum? Ich bin so froh, dass ich bei Gottes Reden lernen darf über mich, das Ehrliche, und das hilft mir auch für das Reden mit dem Nächsten. Zwischen Menschen herrscht oft ganz viel Angst in der Kommunikation, weil man sich nicht geborgen weiß beim anderen. Man fürchtet, wie komme ich jetzt beim anderen an? Verliere ich vielleicht mein Renommee, mein Prestige, mein Ansehen beim anderen, wenn ich ihm sage, wie es wirklich ist? Für manche Beziehungen, besonders in der Ehe, hätte ich manchmal schon gern den Rat, oder habe ich schon den Rat gegeben, schmeiß mal deinen Fernseher und deinen PC raus. Nicht, dass ich jetzt grundsätzlich sage, das darf man nicht. Aber das sind zwei unserer bedeutendsten Redekiller. Redekiller. Ich fand das schon manchmal lustig, dass mein Kollege, der Thomas, im Nebenzimmer sitzt. Und ich schreibe ihm ein E-Mail. Ist eigentlich komisch, gell? Ja, manchmal ist es einfach praktisch, wenn man den anderen gerade nicht stören kann oder nicht möchte oder sagt, dann kannst du das mal überlegen, morgen sprechen wir dann drüber. Ja, aber Wenn du anfängst, mit deiner Ehefrau von Wohnzimmer zum Esszimmer E-Mails zu schreiben, dann ist irgendwas nicht okay. Und wisst ihr, manche machen wir das, wir lachen jetzt drüber. Klar, ist auch zum Lachen, aber manchmal ist es eher zum Heulen. Ich glaube, wir müssen ganz neu lernen, miteinander zu sprechen und die Gesprächskiller vielleicht auch mal auszuschalten. Wir kommen zum Schluss, fassen das Ganze nochmal zusammen. Meine Rechnung müsste noch eine Folie da sein. Fassen wir das Ganze nochmal zusammen und vielleicht hast du meine Logik erkannt, vielleicht auch nicht. Männliche Logik ist nicht immer weiblich, vielleicht verstehst du es jetzt. Geben und nicht erwarten, war der erste Punkt, macht fähig zu vergeben. Ja, wenn ich nicht erwarte vom anderen, sondern geben will, macht das auch fähig zu vergeben. Zweitens, vergeben wiederum ist die Grundlage für echtes Vertrauen. Ohne Vergebung gibt es kein Vertrauen mehr. Drittens, wo Vertrauen ist, da ist es die Grundlage für ein offenes Gespräch. Wenn ich mit dem anderen nicht vertraue, werde ich mit dem nicht offen reden. Das ist ja logisch. Und nur wo ich offen kommuniziere, macht es mich fähig zum Leben mit Gott oder auch zum Leben mit einem anderen Menschen. Das sind unabdingbare Dinge. Das ist wichtig. Und ich denke, es ist wichtig für unsere Beziehungen, über sowas nachzudenken. Denk anhand dieser Dinge mal nach, über deine Ehe, über deine Freundschaft zu irgendjemand, über dein Verhältnis zu deinen Mitmenschen, deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen, deinem Sportsfreund oder wer immer es auch ist. Und zum Schluss noch ein paar kleine Sätze. Gott gibt und erwartet nicht zuerst. Beziehung bedeutet immer Investitionen. Man muss sich was geben. Gott hat es getan. Maximal. Maximal Investition. Er hat nicht auf die Rendite geachtet. Viele Menschen missachten ihn trotzdem. Aber du warst ihm das wert. Wenn du der Einzige gewesen wärst auf der Welt, Gottlob bist du es nicht, der auf seine Liebe reagieren würde, wäre es ihm Rendite genug. Du warst ihm genug, um ans Kreuz zu gehen. So sehr bist du ihm wert. Und Gott vergibt uns und geht uns nach. Er wartet nicht mit verschränkten Armen, bis wir zu Kreuze gekrochen kommen. Beziehung braucht die Bitte und die Gewährung von Vergebung. Ganz wichtig. Und Gott redet und Gott hört. Das darf ich üben mit ihm. Ich darf seinen Reden zuhören und ich darf mit ihm sprechen. Und das lehrt mich auch für meinen Alltag in meinen Beziehungen. Und Gott ist vertrauenswürdig. Schieb's noch ein bisschen hoch. Gott ist vertrauenswürdig und er schenkt mir auch Vertrauen. Er schenkt mir Vertrauen, indem er mich wiederum als in seinem Reich als Instrument benutzt, um von ihm etwas weiterzugeben. Ich wünsche, dass das Gedankenanstöße waren, zuerst für deine Beziehung zu Gott. Und ich wünsche dir, dass das Gedankenanstöße sind für dich und eine Beziehung, in der du vielleicht im Moment gerade Schwierigkeiten hast. Vielleicht bist du heute Abend ein bisschen selbstkritischer geworden. Vielleicht konnte ich dir Mut machen, Schritte zu tun. Aber mach nicht den zweiten vor dem ersten Schritt. Der erste Schritt ist immer die Beziehung zu Gott. Und dann wirst du seine Hilfe auch erleben in deinen Beziehungen zu anderen Menschen.